Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen hier beim 6. Game Talk. Heute werden wir einen etwas anderen Blick auf Videospiele werfen. Wir werden uns mit narrativen Strukturen in Videospielen beschäftigen. Grundlage dafür bildet ein Buch. Also auch hier ein kleines Novum. Es trägt den Titel Von der Simulation zum Text. Und wenn ich von wir spreche, bin ich natürlich nicht alleine, nein. Ich freue mich, den Autoren dieses Werkes, Raphael Schuppisser, hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Raphael!
Hallo zusammen!
Die Hörer und Hörerinnen da draußen werden dich wohl noch nicht kennen. Deshalb kurz die Frage an dich, wer bist du?
Mein Name ist Raphael Schuppisser, ich bin Technikjournalist und beschäftige mich vor allem mit dem Einfluss von neuen Technologien auf Mensch und Gesellschaft. Und ein Teil meines Schaffens sind Computerspiele. Und dazu habe ich während meines Studiums eine Masterarbeit geschrieben, die dann in einer etwas erweiterten Form als Buch erschienen ist.
Und was spielst du aktuell gerade so, wenn du denn Zeit dafür hast?
Ich spiele auf dem PC derzeit The Stanley Parable, ein Indie-Game, auf dem iPad die Walking Dead-Serie und mit meinem Sohn spiele ich Super Mario Kart auf der Wii.
Okay, also das heißt aktuell keine größeren Spiele, sondern mehr solche Dinge, wo man sich schnell hinsetzen kann, man spielt 2-3 Runden, dann kann man es wieder weglegen.
Genau, in der Tat. Das liegt einerseits daran, dass ich derzeit nicht so viel Zeit habe, um zu spielen. Andererseits faszinieren mich derzeit Indie-Games mehr als die großen, sag ich mal, die großen Titel. Das letzte wirklich große Spiel, also das letzte Mainstream-Spiel, war wahrscheinlich die neue GTA-Folge.
Also diese AAA-Müdigkeit.
Ja, genau, in der Tat. Gewisse AAA-Müdigkeit, kann man so sagen.
Du hast erwähnt, eine Masterarbeit wurde zu einem Buch. Jetzt sollte man vielleicht noch wissen, du hast deutsche Literaturwissenschaft studiert, Philosophie auch, aber die Masterarbeit hast du in deutscher Literaturwissenschaft geschrieben. Jetzt würde mich doch interessieren, wie hast du einen Professor davon überzeugen können, in diesem Fach eine Masterarbeit zu Videospielen zu schreiben?
Gute Frage, weil eigentlich beschäftigt man sich ja in Literaturwissenschaften mit Literatur und auch weniger mit Populärliteratur, weniger Harry Potter und vielmehr die verstorbenen Größen wie Schiller und Goethe und andere Autoren. Das kam so, ich habe einen Seminarbesuch bei Professor Käse. Der hat ein Seminar geleitet zu Erzähltheorien und dort habe ich ein Referat gehalten. Bei der Wahl des Themas war ich frei und habe ein Referat über Erzählen in Computerspielen gehalten. Das kam dann ziemlich gut an, so dass ich eine Seminararbeit dazu schreiben konnte. Die Seminararbeit hat dann mein Professor so sehr überzeugt, dass er sich auf das Wagnis eingelassen hat, eine Masterarbeit zum Thema Erzählen in Computerspielen im Fach Deutsche Literaturwissenschaften zu betreuen.
Okay, ja, schön, wenn da jemand so offen ist und nicht gleich irgendwie die Augen verdreht, wenn ihr das Wort Videospiel hört. Schön zu sehen, dass wir da mittlerweile angekommen sind. Jetzt hast du diese Masterarbeit geschrieben, aber nicht jede Masterarbeit wird gleich ein Buch. Wie kam es also zu diesem weiteren Schritt?
Ja, das war eigentlich ein Stück weit auch Glückssache, respektive ich habe zur rechten Zeit die richtige Person getroffen und die richtige Person ist Ingrid Tomkowiak. Sie ist auch Professorin an der Universität Zürich im Institut für populäre Kulturen und die hat eine Buchreihe mit dem Titel Populäre Literaturen und Medien und ich kam in Kontakt mit ihr, glaube ich, als Journalist, weil ich was geschrieben habe, wo ich sie dann interviewt habe. Und dann kamen wir ins Gespräch und da kam das Gespräch auf meine Masterarbeit und sie zeigte sich interessiert und bat mich, ihr den Text mal zu schicken und den habe ich ihr dann zugesendet und dann haben wir uns unterhalten und sie hat gesagt, sie würde ihn eigentlich gerne in ihre Buchreihe aufnehmen, was natürlich sehr schön ist, weil, ja, wie du gesagt hast, nicht alltäglich, dass aus einer Masterarbeit ein Buch entsteht. Aber es ist dann doch sehr befriedigend, wenn man weiß, dass die Arbeit nicht einfach auf der Festplatte des Dozenten und der eigenen Festplatte schlummert, sondern doch zwischen zwei Buchdeckeln steckt und irgendwie dazu da ist, gelesen zu werden und in Bibliotheken steht und erworben werden kann.
Ja, das Buch natürlich werde ich verlinken. Da wird man bei uns auf der Homepage alles Nötige dazu finden, also auch den Link zum Buch, zum Verlag. Verlinken ist hier gleich das Stichwort. Ich möchte kurz erwähnen, die Shownotes zu diesem Podcast könnt ihr finden unter gametalk.fm/von-der-Simulation-zum-Text. Alles in einem Wort. Und wenn euch jetzt das zu kompliziert war, im Podcatcher eurer Wahl müsstet ihr eigentlich auch einen Link finden, könnt ihr da draufklicken, dann landet ihr auch auf der Homepage. Jetzt zu deinem Buch. Ich habe das durchgelesen und ich muss doch ehrlich sagen, das Lesen war nicht ganz immer einfach. Gerade wenn man mit vielen Begriffen das erste Mal konfrontiert wird oder viele Begriffe vielleicht zuvor anders verwendet hat, als sie dort gezielter verwendet werden. Also es ist sehr theoretisch gehalten. Du frischst das jedoch auf mit einigen Beispielen. Ich denke, Red Dead Redemption hast du da sehr gerne gespielt. Das wird öfter dann herangezogen. Wer ist so die Zielgruppe dieses Buches? An wen möchtest du dich damit richten?
Es ist eigentlich letztlich Fachliteratur und richtet sich an Leute, die sich mit Erzähltheorie beschäftigen und vielleicht auch mit transmedialer Erzähltheorie, also Erzähltheorien, die sich nicht an einem einzelnen Medium festhängen, sondern die quasi medienübergreifend sind. Leute, die sich mit der Erzähltheorie auskennen und etwas Videospielerfahrung haben, werden es sicher einfacher haben bei der Lektüre als Leute, die viel Videospielerfahrung haben und nicht wissen, was Erzähltheorie ist. Also letztlich ist es doch ein Werk, das sich im Bereich der Erzähltheorie ansiedelt.
Jetzt, Raphael, ein größerer Teil deines Buches befasst sich mit zwei Lagern, wenn man das mal so formulieren darf, und zwar einmal das Lager der Ludologen und auf der anderen Seite jenes der Vertreter der klassischen Erzähltheorie. Diese Frage, was von beidem jetzt oder vielleicht eine Kombination davon auf Videospiele zutrifft, hast du sehr interessant behandelt. Nur, ich denke, viele Hörer, Hörerinnen da draußen werden jetzt nicht wissen, was Ludologie, was ist das, Erzähltheorie, was ist das? Bitte erklär uns doch kurz, womit du dich da befasst hast.
Genau, also in den Game Studies, das ist die Computerspielforschung, gibt es, etwas vereinfacht gesprochen, zwei Lager. Es sind einerseits die Ludologen, die beschäftigen sich mit Computerspielen im Sinn von Spiele, Ludos, das ist das Spiel, und sehen in Computerspielen in erster Linie Spiele, die einen Mechanismus haben, die Regeln haben und untersuchen diese Regeln. Also man kann ja auch sagen, das Gameplay. Auf der anderen Seite stehen die Narratologen. Das sind meistens Leute, die einen Hintergrund haben in Literaturwissenschaft oder Filmwissenschaft und untersuchen Computerspiele vor allem innerhalb ihres Faches, und zwar als Geschichten, als Texte. Zwischen diesen beiden Lagern hat sich in der Forschung ein Disput entbrannt. Die einen sagen, man muss Computerspiele völlig neu untersuchen. Man kann sie nicht in die Nähe von Filmen und Literatur bringen. Es ist eine völlig neue Sache, ein neues Medium, oder sie sprechen nicht mal von Medium, sondern suchen sie eben als Spiel. Und die anderen Leute, die Narratologen, sagen, Computerspiele erzählen auch Geschichten, und diese Geschichten können wir untersuchen, wie wir Filme oder Stories von Filmen und Romanen untersuchen können. In meinem Buch habe ich zuerst diese beiden Positionen beschrieben, und dann geht es eigentlich vor allem um eine Verbindung. Meines Erachtens betrachten beide Positionen eigentlich denselben Gegenstand, nämlich die Computerspiele, aber aus einer anderen Perspektive. Ich glaube sehr wohl, dass es Computerspiele gibt, die eine Geschichte erzählen, vielleicht besser gesagt eine Geschichte erlebbar machen. Nur schon deshalb machen sich all die Game Designer die Mühe, Dialoge zu integrieren in ihr Spiel und das ganze Gameplay in einen narrativen Zusammenhang zu setzen.
Im Idealfall.
Im Idealfall, ja. Und auf der anderen Seite gibt es, möchte ich nicht sagen, dass jedes Spiel eine Geschichte erzählt, zum Beispiel Tetris, oder eine Geschichte erzählen muss. Zum Beispiel Tetris funktioniert wunderbar, ohne dass es eine Geschichte erzählt. Es gibt also beide Aspekte. Computerspiele sind Gameplay, und dieses Gameplay ist oft, aber nicht immer, aber sehr oft in einen narrativen Zusammenhang, oder man könnte auch sagen, in eine Story World eingebettet, in eine Welt voller Geschichten, die erlebbar gemacht werden. Mir ging es darum, diese beiden Positionen zusammenzuführen, respektive zu zeigen, dass eigentlich beide den gleichen Gegenstand, das Computerspiel, betrachten, aber aus einer je anderen Perspektive und dass man diese beiden Perspektiven durchaus zusammenbringen kann.
Und du hast dann also beide Lager, salopp formuliert, fusioniert und dann so deine eigene Konklusion daraus gebastelt. Jetzt, wenn du das so formulieren müsstest, du sagst, ja, es ist nicht ganz nur Ludologie und es ist nicht ganz nur Erzählung. Was steht da dann unter dem Schlussstrich, wenn du jetzt richtig stur sagen müsstest, Computerspiele sind so? Kann man das überhaupt?
Bin ich der Erste, der diese beiden Positionen versucht hat zu verknüpfen oder der Meinung ist, dass es zwei Positionen sind, die eigentlich den gleichen Gegenstand betrachten, dass beide irgendwie recht haben, aber nur die halbe Wahrheit und nur die eine Seite der Medaille beleuchten. Aber was ich dann gemacht habe, ist sicher ein eigener Ansatz, wie auch andere Leute einen eigenen Ansatz gewählt haben. Die Frage ist dann, wenn man Computerspiele untersucht, inwiefern lassen sich die Erzähltheorien, die auch die Narratologen anwenden, inwiefern lassen sich diese Erzähltheorien wirklich auf die Computerspiele anwenden? Denn ein großer Unterschied ist ja, dass ein Film oder ein Roman eine feste Struktur hat. Also man fängt an auf Seite 1 und hört auf Seite 120 oder meinetwegen 350. Beim Film ist es dasselbe. Man schaut einen Film vom Anfang bis zum Schluss in der Regel. Also es ist eine lineare Struktur. Games sind anders. Bei Games kann man selbst interagieren. Man kann in einem gewissen Sinne selbst den Pfad wählen, den man gehen möchte in einer Story World. Das zeigt sich am besten bei Fantasy-Spielen oder auch beim GTA, wo man eine virtuelle Welt selber befahren kann und selber durch diese Welt reisen. All das kann man bei herkömmlichen Texten nicht. Dort ist die Struktur fest. Und die Frage ist, inwiefern kann der Spieler die Struktur des Spiels beeinflussen, die den Text, sozusagen den audiovisuellen Text, wie ein Film ein audiovisueller Text ist oder wie man ihn als audiovisueller Text sehen kann. Inwiefern kann der Spieler diese Abfolge der Bilder, die er auf dem Bildschirm sieht, inwiefern kann er die beeinflussen? Das kann er, aber nach welchen Regeln kann er das? Und diese Regeln habe ich versucht zu formulieren. Und ein Muster, das es gibt bei Spielen, das ist die Quest oder Mission bei Spielen wie GTA. Aber ich habe den Rollenspielbegriff Quest verwendet, weil er auch in der Literatur eine gewisse Bedeutung hat. Diese Quest, die wiederholt sich immer wieder. Man könnte vielleicht bei Super Mario anfangen. Super Mario ist mehr oder weniger eine Quest, die heißt Befreie die Prinzessin. Dann spielt man, hüpft durch all die Levels und am Schluss hat man die Prinzessin befreit und den Auftrag gelöst. Die Quest ist erfüllt. Bei anderen Spielen, nehmen wir GTA, gibt es eine Aneinanderreihung von Missionen oder eben Quests. Man muss all diese Quests erfüllen und teils hat man eine Wahl, welche Quests man machen will, in welcher Reihenfolge man sie machen will. Aber letztendlich baut sich die narrative Struktur dieser Geschichte anhand von Quests auf. Und in Literatur gibt es, im Film gibt es auch solche Quests. Und für mich ist die Quest eigentlich wie die basale Einheit des Erzählens in Computerspielen. Und diese Einheit findet man auch bei Filmen und in der Literatur. Also in der Literatur, in Romanen vor allem, nicht weniger. Diese basale Einheit habe ich dann weiter untersucht. Die gestaltet sich eigentlich in drei Teilen. Zuerst haben wir einen Auftrag, das war bei Super Mario, rette die Prinzessin. Dann kommt der Kampf, das Überstehen der verschiedenen Levels. Oder bei GTA muss man vielleicht ein Rennen gewinnen oder sich in einer Schießerei behaupten. Und dann kommt die Kommunikation, respektive man wird belohnt für das, was man gemacht hat. Man bekommt bei Super Mario die Prinzessin, bei GTA bekommt man Geld und Ruhm und kann eine neue Quest erledigen. Aufgrund dieser basalen Einheit lassen sich Computerspiele sehr gut untersuchen. ist jetzt nicht alles quasi neu gedacht von mir. Der Begriff der Quest oder auch quasi die Struktur einer Quest unter anderem Namen haben auch schon andere Literaturwissenschaftler verwendet oder Filmwissenschaftler. Meines Erachtens hat dieser Begriff der Quest quasi im Zusammenhang mit der Erzähltheorie so noch niemand auf das Computerspiel angewandt. Natürlich gibt es den Begriff der Quest im Computerspiel, aber nicht quasi in Verbindung mit der Erzähltheorie als basale Erzähleinheit.
Du hast jetzt von Erzählstrukturen in Spielen erzählt, aber auch Filme erwähnt. Jetzt natürlich daraus noch die Frage, was meinst du, was unterscheidet denn die Erzählstruktur im Spiel von jener im Film? Und was meinst du, wer von beiden kann besser erzählen?
Also unterscheiden tun sich Film und Computerspiele hinsichtlich der Erzählstruktur darin, dass Filme von Anfang bis Schluss linear sind, dass der Zuschauer nicht beeinflussen kann, wie sich die Geschichte entwickelt, wie sich die Charaktere entwickeln. Im Computerspiel kann er das je nach Spiel ein bisschen, das mehr oder sogar ziemlich stark. Der Spieler hat Einfluss auf die Charaktere, auf die Handlung und das bietet auch zwar große Probleme, weil der Game Designer kann nicht über alles entscheiden, wo entlang sich die Geschichte hangeln soll, sondern muss quasi einen Teil seiner Geschichte aus der Hand geben und in die Hand des Spielers legen. Das macht es schwieriger, um spannende Geschichten in Spielen erlebbar zu machen. Es gibt aber auch die Chance, den Game Designern gibt es die Chance, dass sie den Spieler vor Entscheidungsmomente stellen können. Und zwar, man kennt das aus Rollenspiele wie Fable oder Fallout oder auch ganz viel anderen, dass der Spieler entscheiden muss, will er jetzt dieser Person helfen, will er ihr glauben oder nicht. Und je nachdem, wie er sich entscheidet, ändert sich auch die Geschichte ein Stück weit. Und in diesen Momenten kommt in dem ganzen Interaktionsprozess nicht nur das Fingergeschick, die Hand-Auge-Koordination, wie man so schön sagt bei Ego-Shootern, und auch nicht nur das taktische Geschick, sondern auch die Wertvorstellungen des Spielers. Denn er muss sich entscheiden, nach welchen Werten der Charakter handeln soll. Auch wenn er das jetzt vielleicht nicht ganz bewusst macht und sich nicht irgendwelche Moraltheorien oder Ethikvorlesungen zu Rate zieht, wie er sich entscheiden soll, so entscheidet er doch aufgrund von gewissen Wertvorstellungen, bewusst oder unbewusst. Und das geht im Film nicht. Der Zuschauer kann nur zuschauen und bekommt vielleicht Wertvorstellungen vermittelt, aber er wird nicht dazu aufgefordert, seine eigenen Wertvorstellungen in der Geschichte zu verewigen. Und das ist etwas, was nur das Spiel kann, zumindest als Mainstream-Medium kann das nur das Computerspiel. Das ist schon sehr spannend, finde ich.
Wenn da natürlich wirklich auch was geändert werden kann, also hier ein kleiner Seitenhieb an die neuesten Game of Thrones Telltale-Spiel-Episoden. Ich will da nicht spoilern, wir haben da einen eigenen Podcast zu gemacht. Du hast in deiner Vorbereitung, als du diese Arbeit geschrieben hast, sicher sehr, sehr viel theoretisches Wissen erlangt. Damit beginnt man sammelt ja dann mal Literatur, liest sich durch. Dann hast du das Wissen irgendwann mal dir angeeignet und dann angewandt auf Beispiele, also wie der GTA oder Red Dead Redemption wird auch öfter genannt in deinem Buch. Jetzt läufst du durch diesen neuen analytischen Blick nicht irgendwie Gefahr, dir diese Spiele selber zu entzaubern?
Nee, ich glaube nicht. Also eigentlich machen Spiele, wenn ich dann Zeit habe, um zu spielen, machen immer noch sehr Spaß. Also wenn irgendwas entzaubert wird und nicht mehr so Spaß macht, ist es mehr, dass meines Erachtens die Spieledesigner, vor allem was der Mainstream anbelangt, nicht sonderlich mutig sind und kreativ, um neue Wege einzuschlagen. Aber entzaubert so nicht. Nee. Im Gegenteil. Oft werden Spiele noch spannender, wenn man sie in Bezug zu anderen Spielen stellt und wenn man versucht, sie in Bezug zu seiner Theorie zu sehen.
Wenn du jetzt ein neues Spiel einlegst, jetzt blicken wir in die Zukunft, wir haben GTA 6, das liegt bei dir im Laufwerk, wenn es dann noch Laufwerke gibt. Du spielst das und bekommst dann eine Aufgabe und dann sofort, Quest. Jetzt sind wir Stufe 1 Aufgabe, jetzt gehe ich zu Stufe 2 Kampf und am Ende muss Also das ist dann für dich doch ein Mehrwert, weil aus meiner Sicht, ich bereue teilweise ein bisschen meine, wie soll ich sagen, gewonnene Erfahrung und mein Alter. Früher konnten mich Spiele viel eher faszinieren und verzaubern. Ich bin heute sehr begeisterungsresistent geworden, leider. Und ich wünschte mir manchmal diese kindliche Naivität ein bisschen zurück. Und ich hatte schon ein bisschen Angst, das noch zu verlieren, wenn man jetzt so theoretisch auf Spiele blickt. Aber ich finde es gut, dass das bei dir dann nicht der Fall ist.
Man hat ja nicht immer nur den theoretischen Blick und die theoretische Brille an. Und je besser, dass die Spiele gemacht sind, je mehr kann man sich darauf einlassen, ja, ist auch klar. Aber ich glaube schon, dass sie auch vielschichtiger werden können, wenn man sie, wie gesagt, in Bezug zu anderen Spielen setzt, wenn man sie in Bezug zu seiner Theorie sieht.
Ja, teilweise können das dann wohl auch ziemliche Knacknüsse sein. Du hast jetzt Mario erwähnt, da ist das System der Quest sehr schnell erklärt. Wenn man dann mal Mass Effect spielt und dann gerade mit der Nebenquest beschäftigt ist, dann kann das Ganze dann schon kompliziert werden.
Genau, ja. Und so macht es dann irgendwie auch wieder Spaß, das zu entschlüsseln, zu versuchen. Ja, aber es ist ja nicht so, dass ich dann die ganze Zeit mir überlege, wie hängen jetzt diese Quests genau zusammen, also auf einer theoretischen Ebene, sondern ich kann mich da auch schon gut einlassen und quasi mich ja in diese Fantasiewelt versetzen.
Also Spiele sind bei dir trotzdem noch Hobby und Entspannung und noch nicht Arbeit.
Ja, würde ich so sehen, ja.
Das bringt mich dann auch zu meiner nächsten Frage. Du kennst dich jetzt zweifelsohne mit Aufbau und Struktur von Spielen aus. Ja, wir haben gerade von der Quest gesprochen, wir haben von Erzählweisen gesprochen. Dann beschäftigst du dich ja auch beruflich sehr mit Technik. Also du bist da Redaktor bei der AZ, dann Schweiz am Sonntag und Watson auch noch, habe ich heute noch gesehen.
Ja, Watson gehört zu unserem Konzern und wir übernehmen quasi Texte voneinander, ja. Aber hauptsächlich schreibe ich für die AZ, die Aargau-Zeitung, die Schweiz am Sonntag.
Da dann hast du auch so ein bisschen die technische Abteilung inne, Virtual Reality oder jetzt ganz neu Teslas neue Akkus und so weiter. Also du bist auch da immer sehr nahe an der Technik. Du weißt jetzt, wie so Spiele aufgebaut sind. Hast du dir denn nie überlegt, vielleicht selber mal an der Entwicklung eines Spiels teilzuhaben, mitzuwirken?
Nie wirklich ernsthaft. Also klar hat es einen gewissen Reiz, Spiele zu machen, aber man kann nicht alles im Leben machen und es erfordert ja auch ein sehr spezifisches Wissen, genau das, was Designen und Programmieren anbelangt.
Mal so rein fiktiv, wenn du denn die Möglichkeit hättest, ein Spiel zu kreieren. Du hast anfangs erwähnt, du beschäftigst dich jetzt aktuell lieber mit Indie-Games und weniger mit AAA-Titeln. Wie müsste denn so dein Traumspiel, dein ideales Spiel aussehen?
Das ist eine schöne Frage. Ich würde sicher ein Spiel entwickeln wollen, das aus der Ego-Perspektive gespielt wird, weil ich glaube, es ist diese Perspektive, die am meisten quasi im Medium selber verankert liegt. Filme sind selten aus der ersten Perspektive. Videogames eignen sich sehr gut für die erste Perspektive, weil man ja quasi selber in dieser Welt ist, selber eine Rolle innehat in dieser virtuellen Welt. Ich möchte aber keinen Ego-Shooter machen. Man könnte vielleicht schießen, warum nicht? Ich glaube, wir müssen versuchen, neue Handlungsmuster zu entwickeln, die ebenso Spaß machen wie Schießen. Nicht gegen Schießen in Computerspiele, aber das kennen wir, das funktioniert gut. Mich würde interessieren, was für andere Handlungsmuster gibt es, die ebenfalls funktionieren. Ich möchte kein reines Indie-Game machen. Ich würde gerne einen Titel machen, der quasi Indie-Elemente mit Mainstream-Elementen verbindet. Ich glaube, dass es hier fehlt in der Game-Branche. Wir brauchen irgendwie um es mit der Filmbranche zu sagen, einen Christopher Nolan, einen Mann, der quasi Geld bekommt von Studios, machen kann, was er will und dennoch weiß, wie man einen Film respektive dann eben ein Game macht, um das Mainstream-Publikum zu begeistern und an einem solchen Spiel mitzuhelfen. Das wäre natürlich großartig.
Wer weiß, eines Tages und wenn es dann irgendwann mal soweit sein sollte, man weiß ja nie, musst du unbedingt dann wieder hier hinkommen und hier drüber erzählen. Wir haben jetzt sehr über Erzählstrukturen, Erzählweisen, Quests und so weiter gesprochen. Freud und Leid an Videospiel und Technik an sich ist ja, dass sie sich weiterentwickelt. Manche freut das sehr, mich zum Beispiel. Andere finden alles besser, was früher mal war. Spielt aber keine Rolle. Die Entwicklung geht weiter. So auch bei den Videospielen. Also die ganze Erzählweise könnte sich da auch noch ändern. Was meinst du, was wird da in naher oder mittlerer Zukunft sich bezüglich Erzählweisen in Videospielen noch verändern, wenn wir jetzt beispielsweise auf Virtual Reality Brillen blicken?
Ich finde Virtual Reality extrem faszinierend. Ich bin ein großer Fan von Virtual Reality und ich glaube wirklich, dass diese Technologie großes Potenzial hat. Bei Videospielen, aber auch in ganz anderen Bereichen. Ich glaube aber nicht, dass sie die Erzählweise von Games grundlegend verändern wird. Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich eher dazu führen, dass sich komplexere Erzählstrukturen noch weniger abbilden werden in Computerspielen. Und das liegt daran, dass Virtual Reality ein extrem immersives Erlebnis bietet. Also man ist dann quasi wirklich Teil einer virtuellen Welt, einer virtuellen Realität, wie es ja der Name sagt. Ich glaube, auch wenn man zurückblickt in der Geschichte, neue Technologien wie irgendwie 3D-Spiele, also irgendwie die ersten Ego-Shooter, Doom, die waren sehr spannend auf einer technischen Ebene. Die Erzählform haben sie aber nicht groß weiterentwickelt. Im Gegenteil, ich glaube, dass sogar ganz frühe Spiele, teils was das Erzählen anbelangt, also gerade frühe Rollenspiele, eigentlich schon sehr weit waren, was das Erzählen betrifft, dass man dann durch die Technik weniger kreativ ist, respektive mehr auf die Effekte der Technik setzt und weniger auf die Erzählstruktur.
Also auch ähnlich wie die Leute, die Gameplay mögen, dem nachtrauern und sagen, ja, wir haben jetzt Partikeleffekte und 54-fache Kantenglättung, aber das Gameplay wird nicht besser. Denkst auch du in Bezug auf die Erzählstruktur, dass das noch eine Weile so bleiben wird?
Ja, ich glaube, was am meisten passiert in der Indie-Game-Szene, dass dort irgendwie auch interessante Beschneidungen passieren, irgendwie zwischen Kunstinstallation und Videospiel. Ist dann aber oft irgendwie wieder sehr in der Kunstecke. Und dann gibt es gewisse Spiele, wie das anfangs erwähnte The Stanley Parable, dass dann das wirklich auf einer sehr intellektuellen Ebene, und auch raffinierten Ebene macht, mit der Erzählform eigentlich spielt. Ich frage mich, wie groß dieses Publikum ist, wenn dann wieder eben, wie in der Filmbranche auch, Titel, die nicht die große Masse ansprechen. Hier passiert viel, aber es passiert wenig meines Erachtens, was intelligent ist und die große Masse anspricht.
Das nenne ich mal ein schönes Schlusswort. Raphael, ich danke dir viel, viel mal, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier über dein Werk mit mir zu plaudern.
Ich danke dir.
Dann darf ich natürlich noch den Hörern und Hörerinnen da draußen danken fürs Zuhören. An dieser Stelle am Ende natürlich noch der Hinweis, diese Episode und viele weitere gibt's auf gametalk.fm. Die Shownotes zu dieser Folge findet ihr auf gametalk.fm/von-der-Simulation-zum-Text. Diesen Link solltet ihr auch bei euch im Podcatcher finden. Könnt ihr einfach da draufklicken, dann müsst ihr euch den nicht merken. Uns gibt's natürlich auch auf Facebook und Twitter. Alle Links dazu bei uns auf der Seite. Raphael, dich kann man auch auf Twitter finden, also unbedingt folgen. Auch der Link zu deinem Twitter-Account wird natürlich bei uns in den Shownotes gelistet. Dann wünsche ich allen noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Episode. Ciao!
Ciao zusammen!
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time!